Ritze kommt Sonnenlicht rein und eine Ritze längt aus, ist irgendwie nicht mehr dunkel drin, es ist hell, man sieht alles und so weiter. Und es hat mich so gedacht, ja genau so ist das Licht von Gott, auch wenn vielleicht viele Sachen dunkel sind, ein Strahl vom Licht von Gott längt. Aber es ist natürlich immer noch nicht das Gleiche, wenn man näher rausgeht und so richtig in der Sonne ist. Und Gott der sagt, hey, ich bin mit meinem Licht da, auch dann, wenn du noch nicht alles siehst, aber es gibt noch mehr und ich werde dich rausführen, wirklich ins Licht, als Ermutigung, die ich empfinde. Das Bild hat mich auch gerade eben an das, was ich auf dem Herz habe, für die Predigt erinnert. Und jetzt habe ich meine Fernsteuerung vergessen. Genau. Ich möchte euch die Geschichte vom Jakob erzählen. Einige von euch kennen sie sicher, der Jakob aus der Bibel, der mit seinen 12 Söhnen, mit dem Ruben und dem Dan und dem Juda und so weiter, wie sie alle geheissen haben. Bei seiner Geburt hat er ja Zwillingsbrüder gehabt. Der Zwillingsbrüder ist änder auf die Welt gekommen, ist der 2 gewesen. Und bei seiner Geburt hat er mit seiner Hand offenbar sich an den Fersen gehabt von seinem Bruder. Und das hat ihm zu seinem Namen verholfen, Jakob. Jakob kommt nämlich von dem hebräischen Wortstamm, der Fersenhalter bezeichnet. Dass es ein hebräisches Wort für das gibt, ist noch lustig, oder? Aber das Wort, der Wortstamm bedeutet auch noch etwas anderes, nämlich betrügen. Und während das erste vom Fersenhalter eine lustige Anekdote ist, was ich ja noch lange können, am Mittagstisch auch erzählen, weisst, wo ihr seid auf die Welt gekommen, Esau und Jakob, dann ist Alba und so weiter, das ist noch lustig. Hingegen, das vom Betrügen ist ein bisschen eine andere Geschichte, das ist nicht so lustig. Und die Sache ist, wie ein dunkles Wort ist sein Name über sein Leben gelastet. Der Jakob hat über Jahrzehnte von seinem Leben gekämpft und entweder hat er betrogen oder er ist betrogen worden. Andauernd war er im Kämpfen. Zuerst einmal hat er offensichtlich darum gelitten, dass er der Zweite ist wegen dieser Viertelstunde. Und das hat ganz viel bedeutet in der damaligen Kultur für das Erbrecht und so weiter. Da hat man nicht einfach unter den Geschwistern gleichmässig aufgeteilt, sondern der Erste hat den Hauptteil bekommen. Und die nachher sind gekommen, haben weniger Teil gehabt. Der Erste war wieder Leiter vom ganzen Familienstamm. Und die anderen sind zurückgestellt gewesen. In dem Sinne, es ist ein Stück weit eine Ordnung gesehen. Es hätte nicht um eine Wertung gehen sollen, glaube ursprünglich. Aber der Jakob ist mit dem nicht zurechtgekommen und er hat seinen Brüdchen über die Ohren gehauen, dass er ihm zuerst die Erstgeburt verkauft hat für ein Mittagessen. Und später hat er ihn, und zwar in Klammern bemerkt, von seiner eigenen Mutter angestiftet, glatt weg betrogen, um ein Hauptsagen vom Vater. Der Bruder ist dann nachher so taub geworden, dass er ihm nach dem Leben trachten wollte. Darum musste er fliehen. Er musste weit weg fliehen. Dort zu der Familie, wo seine Mutter herkam, die er nicht kennt hat, die er wahrscheinlich nie vorher gesehen hat. Und dort ist mit dem Kämpfen weitergegangen. Er hat sich dort in seine eigene Cousine verliebt und hat die unbedingt heiraten und hat 7 Jahre für sie gearbeitet. Und nachher hat ihn der Schwiegervater über die Ohren gehauen und gesagt, du musst zuerst noch mal 7 Jahre arbeiten, beziehungsweise du darfst sie heiraten, aber dann musst du noch mal 7 Jahre arbeiten. Und wirklich auch dort ist er wieder betrogen worden. Es hat sein ganzes Leben geprägt. Dann ist es weitergegangen, als er die 7 Jahre auch noch gearbeitet hat, haben sie abgemacht, dass er jetzt seine eigene Firma aufbauen kann. Das waren Viehzüchter. Also bis dann hat er seinem Schwiegervater seine Geissen und Schafe gezüchtet und gehütet und geschaut. Und er ist ein sehr tüchtiger und sehr erfolgreicher, wie soll ich sagen, Landwirt gewesen. Und die Herde haben sich enorm vermehrt. Und dann sind sie übereinkommen. Jetzt solltest du eigentlich auch noch für dich selber schauen. Aber auch dort hat der Schwiegervater wieder einfach nach Strich auf Faden über das Ohr gehauen und versucht. Es war immer ein Kampf gewesen. Immer ein Kampf gewesen. Und irgendwann ist es ein weiterer Kampf gewesen. Hat er sich losgerissen. Und mit seiner Familie, die inzwischen auch etwa 13, 14-köpfig war, hat er sich auf den Rückweg gemacht. Auch das war ein Kampf. Und schlussendlich ist er mit seiner ganzen Kämpferei, Betrügerei am Ende von seiner Weisheit. Er hat nämlich gewusst, so, jetzt komme ich langsam in die Reichweite von dort, wo ich aufgewachsen bin. Mein Bruder lebt dort. Wie wird echt das sein? Jetzt da irgendwie 20, 25 Jahre später. Ist sein Ärger, seine Wut, sein Zorn vorbei? Oder wird er mir immer noch nach dem Leben trachten? Alles, was er gehört hat von seinen Leuten, die er vorausgeschickt hat, war das. Die Brütsch kommt er entgegen mit 400 Mann. Das klingt mehr nach Krieg als nach Kaffeekränzli. Und er hat nichts entgegenzusetzen. Er hat 4'000 Schafe. Er teilt seine Familie und sein Gut auf, in der Hoffnung, dass wenigstens nur ein Teil vernichtet wird. Er sendet Herden voraus, für seine Brüder zu beschenken, zu besänftigen. Aber er kann bei allem der Begegnung nicht ausweichen. Sein Kämpfen, sein Bescheissen, sein Beschissenwerden, alles ist am Ende. Es ist die Stunde der Wahrheit, wie man sagt. Was für eine Etikette hat der arme Jakob auf sein Leben aufgeheftet gehabt? Betrüger. Betrüger. Betrogen werden, betrügen. Ich frage dich, was ist dein Etikett? Was sagt man dir? Bist du der Stark? Oder die Begabte? Die Schöne? Der Reich? Der Spassvogel? Die Arbeitsame? Oder bist du vielleicht der Versager? Die Besserwisserin? Der Kleine oder die Dicke? Viele solche Etiketten tun einfach mal weh. Sie prägen ein Leben, sie verderben manchmal ein Leben halbwegs. Und sogar die Positiven sind nicht nur angenehm. Wenn du definiert wirst darüber, dass du der Witzig bist, dann heisst es, wenn du kommst, haben die anderen den Anspruch, dass es jetzt lustig wird. Du musst den Witz auf Lager haben. Du stehst unter Druck. Wenn du die Schöne bist, musst du jeden Morgen vor dem Spiegel stehen, dass Zweikap stimmt. Und wenn du nachher bei diesem Wetter anfängst zu schwitzen, musst du zwischendurch wieder irgendwo einen Spiegel suchen, um zu schauen, ob es nicht irgendwo einen Lauf gegeben hat oder so. Du stehst unter Druck. Also sogar die positiven Etiketten sind irgendwie nicht nur witzig, wenn du auf so etwas definiert wirst. Und von den negativen, das wissen wir. Jemand wird einfach sein Leben lang gezeichnet. Und vielleicht kennt ihr das Lied vom Göllen, «Der Schwan so weiss wie Schnee». Eigentlich ein ganz cooles Lied von einer Schulkollegin von ihm, wo es wie ein hässliches Entli war. Also die Schwäne, wenn sie ja jung sind, sind sie eben wirklich wie hässliche Entli, so grau, so nicht so schön. Und sie hatte eine Zahnspange und irgendwie, weiss doch auch nicht, eine grosse Brille, glaube ich, irgendwie. Und das Mädchen hat offenbar Persönlichkeitsstärke gehabt, zu sagen, wartet nur. Und irgendein Jahre später hat er sie wieder getroffen. Sie hat ihn noch gekannt, er sie nicht mehr. Sie ist wirklich von diesem hässlichen Entli wunderschönen Schwan geworden. Die Sache ist, dass das eben einfach nur ein Lied ist. Meistens ist es eben anders. Meistens ist es eben so, dass sogar wenn sich äußerlich etwas verändert, so ein Mensch innerlich in seinem Herz innen von dieser Etikette einfach wie prägt bleibt. Der Jakob war der Betrüger und das Mädchen war eben das hässliche Entli. Es gibt sich ein Leben lang Mühe und macht nicht was alles für gescheite oder dumme Sachen, für irgendwie aus dem rauszukommen und irgendwie ist es gleichzeichnet. Vielleicht auch mehr nur von sich selber. Darum, was ist dein Etikett? Und vielleicht noch anders gefragt, was für eine Etikette verpasst du dir selber? Gehen wir nochmal zurück zum Jakob. In dieser Nacht, bevor er nachher seinen Bruder, den Esau, getroffen hat, hat er eben alles organisiert. Seine Familie war da verteilt, seine Herden waren verteilt. Und er ist allein auf der anderen Seite vom Fluss noch zurückgeblieben. Und plötzlich kommt eine Gestalt auf ihn zu, ein Mann kommt auf ihn zu und fährt anfangen mit ihm ringen. Und die zwei haben stundenlang miteinander gekämpft. Und es ist eine ganz geheimnisvolle Geschichte, so wie es die Bibel erzählt. Irgendwie plötzlich merkt man, das ist nicht einfach irgendein Schafhirte aus dem Dorf in der Nähe oder was weiß ich. Das ist eine geheimnisvolle Gestalt, eine übernatürliche Gestalt. Ist jetzt ein Engel? Ist es jetzt Gott selber? Irgendwie merkt man, der Jakob kämpft hier mit Gott. Und am Morgen will der Kämpfer gehen. Und dann lesen wir im 1. Mose das kurze Gespräch, das sich zwischen diesen zwei ergeben hat. Er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er antwortete: Betrüger. Er sprach: Du sollst nicht mehr Betrüger heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Gott schenkt hier dem Jakob den Sieg. Ich meine, Gott könnte machen oder Jakob wäre fortblasen. Aber sie kämpfen eine ganze Nacht miteinander und Gott sagt am Morgen: Du hast gewonnen. Du bist Israel, der Kämpfer von Gott. Ich gebe dir eine neue Identität. Du bist nicht mehr der Betrüger. Er hat ein Leben lang gekämpft und am Ende ist er hilflos dagestanden, ausgeliefert seinem Schicksal, seinem Brütsch. Und genau in dem Moment, wo er zu Ende kam mit seiner alten Identität, schenkt ihm Gott die neue Identität. Du bist der Gesegnete, der Israel. Und wenn wir schauen, Gott schenkt ihm eine neue Identität, die nicht seine Leistung rapportiert. Eben der Schöne, der Dick, die Arbeitsame, was auch immer. Sondern die festmacht, wie Gott ihn sieht. Die neue Perspektive ist Gottes Perspektive über sein Leben. Das ist ein riesiger Unterschied. Wir können sagen, Jakob ist die korrekte Beschreibung von seiner Lebensführung und Israel ist die wahre Identität, die Gott in sein Leben hineingegeben hat. Und aus Israel geht der Jakob in die Geschichte hinein. Aus ihm, aus seinen 12 Söhnen, wird das Volk, die 12 Stämme von Israel. Aus dem Jakob raus, oder eben aus dem Israel raus, wird später der Mose oder der Jakob und schliesslich, nicht der Jakob, aber ich will sagen, der David, der König David und schliesslich Jesus Christus. Er geht als Israel in die Geschichte ein, auch wenn er, ich weiß auch nicht, wie alt er dann ist, vielleicht 50, vielleicht 60, vielleicht noch mehr. Auch wenn er dann jahrelang ein Jakob gelebt hat. Behalten wir die Geschichte für die Predigt in unserem Kopf. Wer bist du? Wer bist du in den Augen der Leute? Und wer bist du in deinen Augen? Was macht dich aus? In der Predigtreihe, die wir das letzte Mal gestartet haben, über Sprichwörter und Redewendungen, möchte ich heute eine Redewendung vom Johannes bringen. Von dem Johannes, der einer der 12 Jünger von Jesus war, von dem Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Und er bringt eine Redewendung in seinem Evangelium, wo er im Evangelium selber 5-mal bringt. Und nämlich jedes Mal, wenn er von sich spricht, redet er nicht ich oder der Johannes, sondern er sagt, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Petrus sah den Jünger, den Jesus lieb hatte. Oder neben Jesus saß der Jünger, den Jesus lieb hatte. Er könnte einfach sagen, bin ich gehockt? Oder ist der Johannes gehockt, wenn er seine dritte Person schreibt, das Evangelium? Aber er sagt jedes Mal, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das ist schon ein Etikett, das er sich da hier selber gibt. Wisst ihr, es hat mich lange immer beschäftigt. Die meisten Leute, ich glaube auch viele theologische Kommentare, die fangen das an zu deuten und sagen, der Johannes war eben einer, der Jesus besonders lieb hatte. Er hatte eine Sonderstellung. Jesus hatte ihn lieber als die anderen. Und ich habe mich immer gefragt, weil das steht gar nicht da. Es steht einfach, dass Jesus ihn lieb hat. Das ist die einzige und die ganze Aussage. Und vielleicht denkst du, oh, das ist ja Binsenwahrheit. Also das ist ja das Einmaleins vom Christsein, dass Gott alle Menschen lieb hat. Ich meine, darum hat er ja Jesus geschickt, weil er für uns gestorben ist. Jesus ist freiwillig gestorben, weil er uns lieb hat. Was soll denn also so eine Binsenwahrheit? Aber genau um das geht es. Nicht mehr und nicht weniger will der Johannes sagen, wenn er sich selber den Stempel oder das Etikett macht. Er ist der Jünger, der Jesus lieb hatte. Übrigens der Petrus so. Der hat Jesus auch lieb gehabt. Und der Matthäus so. Und übrigens auch der Judas hat Jesus lieb gehabt. Und ich und mich. Dass sich der Johannes hier das Etikett verpasst, zeigt seine bescheidene Haltung. Das, was ich bin, sagt er, das bin ich in Jesus und durch Jesus und dank Jesus. Punkt. Er hat nicht mehr zu sagen dazu. Und zudem baut Johannes damit auf das richtige Fundament, nämlich auf Jesus und auf seine Liebe. Und für mich das zu veranschaulichen, möchte ich mal eine Alternative suchen. Auf was hat der Johannes sonst noch bauen können? Er hat auf seine Herkunft bauen können. Und er konnte sagen, der Jünger, der auch Jude war und übrigens noch der Cousin von Jesus. Das hat nämlich gestimmt. Nach den Forschungen war die Mutter von Johannes die Schwester von der Maria. Das waren Cousins, die zwei. Oder er konnte auf seine Leistung bauen. Der Jünger, der von Beginn weg bei Jesus da war. Oder der Jünger, der einzige von den 12, die am Kreuz da waren und nicht davon gelaufen sind. Das wäre seine Leistung gewesen. Würde stimmen. Er hätte auf seine Stellung können pochen. Der Jünger, der zum inneren Kreis gehörte. Auch das stimmt. Jesus hat aus seinen vielen Jüngern hat er 70 Jünger ausgewählt. Aus diesen 70 hat er die 12 Aposteln ausgewählt. Und aus diesen 12 hat er mit 3 ganz besonders zusammengearbeitet. Mit dem Petrus, mit dem Johannes und mit dem Jakobus, dem Bruder von Johannes. Er war zum inneren Kreis gehört. Aber das Problem von diesen 3 Sachen, Herkunft, Leistung und Stellung, er hat immer auf sich selber gebaut. Und das kommt nicht gut. Erstens kommt es darum nicht gut, weil es nicht ganz der Wahrheit entspricht. Nämlich das, wo wir herkommen, was wir leisten und was unsere Stellung ist, da haben wir nur einen ganz beschränkten Einfluss drauf. Wir bauen uns immer so wahnsinnig drauf. Wir sagen immer, uns Schweizer geht so gut, weil wir ein arbeitsames Völkli sind. Gehen wir mal auf Indien schauen, die bügeln 14 Stunden, 7 Tage pro Woche und denen geht es schlecht. Wir sind gesegnet. Wir können uns nicht auf unsere Leistung brüsten. Oder Herkunft und so weiter. Also es ist einfach, wenn man auf sich selber baut, es entspricht nicht wirklich der Wahrheit. Und das Zweite, es ist ein Fundament, das nicht dreht. Herkunft. Ich will noch mal eine Geschichte zum Thema Herkunft erzählen. Die deutsche Nation war ein stolzes Volk, das sich mit Leistung und so weiter hervortan hat. Eine grossartige Nation, das Deutsche Reich. Und nachher sind 2 Weltkriege gekommen. Und nachher haben die Deutschen mit Scham auf sich geschaut. Als ich ein Jahr lang in Deutschland war, in Berlin, habe ich gesehen, eine junge Frau mit einem so einem Button angesteckt und dort ist drauf gestanden, ich scheiß drauf, Deutsche zu sein. So viel zum Thema Herkunft. Was ist mit der grossartigen deutschen Nation passiert, dass es einen solchen Zusammenbruch gegeben hat in ihrer Wertschätzung vor Herkunft? Ich finde es gesund, wenn man sich freut und ein bisschen stolz ist auf seine Zugehörigkeit zu seiner Nation. Nicht zum Nationalismus, wo man sagt, wir sind die Guten und alle anderen sind die Schlechten, sondern wo man auch ein Stück weit sich freut an dem, wo man herkommen darf. Aber was daraus geworden ist, Herkunft ist kein tragendes Fundament. Das wollte ich damit zeigen. Oder Leistung. Du weißt, was du heute gemacht hast, aber du weißt nicht, was du morgen noch machen kannst. Wir alle wissen nicht, was morgen bringt. Leistung vergeht so schnell. Und das sehen wir auch bei den ganz grossen Sportlern. Es braucht ein halbes Jahr, wo sie weg sind vom Turnier, weg sind von der guten Mannschaft. Und wir erinnern sich kaum mehr an Namen. Und dann geht es noch ein Jahrzehnt und wir weiss kaum mehr. Wir wissen, ich weiss vielleicht noch den Namen Pelle. Aber was sagt Pelle? Vielleicht wisst ihr noch, von welcher Sportart er kommt. Aber es war ein außerordentlich grossartiger Fußballer der Brasilianer. Leistung zählt nicht, das ist kein Fundament. Oder die Stellung kann man genau das Gleiche sagen. Wir wissen es. Sehr schnell geht man vom grossen Ross. Das Fazit: auf sich selber bauen ist erstens mit der Wahrheit etwas schwierig und zweitens ist es unsicher. Und darum, der Johannes baut richtig. Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das ist die eine Sache, die wir wissen müssen. Auf das müssen wir bauen. Da der Jünger, den Jesus lieb hat. Übrigens, ein Jünger. Das Wort Jünger ist ursprünglich einfach Schüler. Sie haben einfach das Wort genommen. Das kennen wir übrigens noch im Englischen und im Französischen. The Disciple, Englisch. Das gleiche Wort für Jünger wie auch für Schüler. Und das war ursprünglich wirklich so gewesen. Und will eigentlich sagen, einer, der am Lehren ist und dazu mit Jesus unterwegs ist. Ein Jünger von Jesus ist einer, der am Lehren ist von Jesus, mit Jesus und darum mit Jesus unterwegs ist. Das heisst, wenn man am Lehren ist, darf man Fehler machen. Es kommt nicht auf meine Leistung drauf an. Aber es heisst, ich bin mit Jesus unterwegs, ich will von ihm lehren. Das ist also das, was Johannes sein Leben darauf gebaut hat. Erstens, Jesus liebt mich. Zweitens, ich bin unvollkommen, aber ich bin mit Jesus unterwegs und gehöre fest zu ihm. Mit dieser Identität baut Johannes sein Leben auf. Jesus liebt mich, ich bin unvollkommen, aber ich bin mit ihm unterwegs, gehöre zu ihm und lehre von ihm. In christlichen Kreisen oder auch in der Psychologie wird häufig, gerade zum Beispiel Seelsorge, betont, dass man sich selber lieben soll. Und das ist nicht falsch, vor allem wenn es darum geht, dass wir lernen, uns selber anzunehmen. Aber ich glaube, es ist nicht zentral. Wisst ihr warum? Wir lieben uns bereits. Ich gebe mir jeden Tag zu essen. Ich tue Tausende von Franken investieren, dass es mir gut geht. Dass ich im Winter warm habe und im Sommer vielleicht ein kühles Eckeli. Tausende von Franken investieren in mich. Oder wenn es einmal mit den Finanzen klappt, mache ich mir Sorgen, ob es denn für mich noch länger ist. Wenn ich mich nicht würde lieben, dann würde ich mir doch keine Sorgen machen. Das wären wir doch gleich. Also, uns selber lieben wir eigentlich schon. Auch wenn wir es vielleicht manchmal in einer queren Art tun und darum vielleicht eben gleich noch etwas dazu müssen lernen. Aber unser wirkliches Problem liegt an einem anderen Ort, als dass wir uns lieben sollen. Unser Problem ist, dass wir nicht wirklich und zutiefst glauben, dass Gott uns liebt. Das ist unser Problem. Wisst ihr, wir wissen alle, dass Gott uns liebt. Aber wir glauben es nicht immer. Und ich möchte euch den Unterschied erzählen. Für viele Leute, die sagen, Wissen, das ist das, was man faktisch beweisen und erklären kann. Und Glauben ist eben ein bisschen zu unsicher, wenn man das nicht kann. Aber wenn die Bibel von Glauben redet, meint sie etwas anderes. Wenn im Winter der Schwarze See zugefroren ist, dann weiss man, dass der See trägt. Das tut man abklären und feststellen. Und er weiss man, dass der See trägt. Das ist Wissen. Aber Glauben ist dann, wenn ich auf den See rausgehe, die Schläfe anlege und gehe schläfeln. Dann vertraue ich mit dem See an. Dann baue ich auf das Wissen. Das ist Glauben. Das Wissen, dass Gott dich liebt. Schön und nett, aber das nützt dir nichts. Aber du musst das glauben. Und dort haben wir unser Problem. Bereits im Paradies Die Schlange ist gekommen und hat dem ersten Menschen gesagt, sollte Gott gesagt haben. Und was sagt sie da damit? Auf den Gott ist kein Verlass. Und er doppelt sie noch nach und sagt, Gott will euch das Beste vorenthalten. Gott liebt euch nicht so, wie er eigentlich sollte. Und der Mensch fliegt darauf hin. Er glaubt nicht mehr die Liebe von Gott. Im Bild gesprochen, er wird unsicher und geht ab dem See drab, auch wenn man es 100 Mal untersucht hat, du weißt, dass das Eis dreht. Er glaubt es nicht mehr. Und das prägt uns. Seit dem Tag, wo der Mensch der Schlange geglaubt hat, zweifeln wir immer und immer wieder, dass Gott uns liebt. Und das ist unser Problem. Und Johannes ist aufgestanden und gesagt, mit mir nicht mehr. Ich will das wieder glauben. Er ist der Jünger, der Jesus liebt. Denk daran, du bist der Jünger, der Jesus lieb hat. Ich hoffe, du gehörst zu den Jüngern. Und wenn du noch nicht der Jünger bist, dann ist es eine Einladung. Dann ist es eine Einladung, zu ihm zu kommen und zu sagen, Jesus, hier ist mein altes Leben ohne dich. Ich will mit dir leben. Komm du in mein Leben rein. Und er wird dich ernst nehmen. Übrigens, das muss man nicht machen, damit die Jesus liebt. Er liebt dich sowieso. Sondern, dass die Tatsache von seiner Liebe dein Leben anfängt zu ändern und dir die neue Identität gibt, die der Johannes hier davon redet. Und darum möchte ich euch diesen Kernsatz mitgeben. Hier ist der Jünger, den Jesus lieb hat. Schreib das auf die Badzimmerspiegel. Wenn du noch Platz hast, ich glaube schon mehr Sachen müssen draufschreiben. Oder macht es wie der, die haben letzte Woche ein cooles T-Shirt gestaltet. Gestalte ein T-Shirt, das vor drauf steht, hier ist der Jünger, den Jesus lieb hat. Oder kannst du schreiben, das ist der Jünger, den Jesus lieb hat. Oder mach dir einen Kleber und du auf dein Armaturenblatt kleben oder einen Kühlschrank und so weiter. Dass du immer daran denkst. Und wenn jemand sagt, hey, was bist du eigentlich für einen? Kannst du ihm sagen, ich bin der Jünger, der Jesus lieb hat. Vielleicht sagen wir das nicht so direkt. Aber ist es egal, ob wir es sagen oder nicht. Wir müssen so lernen, denken und leben. Und das sollten wir dann auch anfangen ausstrahlen. Es sollte unser Denken durchdringen. Ich bin manchmal über mich erstaunt, wie manchmal, dass ich mir schon gesagt habe, ja, ich weiss, dass Jesus mich liebt und wie er irgendwann wieder, je nachdem, wie ich aufgewacht bin oder je nachdem, wie es mir gerade drum ist, ich wirklich wieder darum ringe, das nicht zu wissen. Das ist nicht das Problem vom Kopf, das ist das Problem vom Herz. Immer wieder. Und ich denke, Henne, Sebu, jetzt bin ich über 54, ich habe das immer noch nicht wirklich tief innen geschnallt, so dass es nicht mehr verloren geht. Ich möchte es dir ganz klipp und klar sagen. Du bist nicht, was du geleistet hast. Du bist nicht, wie du aussiehst. Du bist nicht, was du besitzt und so weiter. Obwohl Leistung gut ist, ich finde Leistung cool. Ich finde Schönheit wunderschön. Und ich finde Besitz eine angenehme, gute Sache, wenn man richtig damit umgeht. Aber es ist nicht, was uns ausmacht. Es ist nicht, was wir sind. Sondern du bist der Jünger, der Jesus lieb hat. Punkt. Schluss. Und das müssen wir lernen tun. Jesus seine berühmteste Predigt hatte, ich bin zwar nicht ganz sicher, ob er die wirklich alles en bloc hatte oder ob das ein Zusammenschnitt ist von verschiedenen Predigten. Die sogenannte Bergpredigt schließt sie mit folgendem Wort ab. Wer auf mich hört, und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Der Jakob hat jahrzehntelang auf Sand gebaut, auf sein falsches Etikett und sein Lebenshaus ist dort in dieser Nacht eingestürzt. Und Gott war so wunderbar gnädig, dass er ihm gesagt hat, so, jetzt bauen wir zusammen ein Haus, das auf Felsen gegründet ist. Und nachher ist er in die Geschichte eingegangen, dass man heute noch weiss, mindestens in der christlichen Kultur, wer der Jakob ist und was er grossartiges durch Gott und mit Gott hat können sein und bewerkstelligen. Und darum sage ich dir, bau auf das richtige Fundament. Mach es nicht wie der Jakob, der zuerst jahrzehntelang auf das Falsche gebaut hat. Und wenn du jahrzehntelang auf das falsche Fundament gebaut hast, dann schau beim Jakob ab und sag, es gibt noch Hoffnung für mich. Gott wird seine Geschichte mit mir auch noch erfüllen, wenn ich zuerst jahrzehntelang auf das falsche Fundament gebaut habe. So gross ist Gott. Und Johannes hat dir gezeigt, wie das geht. Von heute an soll er nicht mehr deine Gefühle sagen, wer du bist. Nicht mehr der Leistungsdruck der Gesellschaft. Nicht mehr Misserfolg soll er sagen, wer du bist, aber auch nicht mehr folgen. All das soll nicht mehr dein Fundament sein. Freude in den guten Sachen, steckt die schlechten Sachen weg. Aber dein Fundament soll das sein. Hier ist der Jünger, den Jesus lieb hat. Und proklamiert den Satz, prägt ihn ein. Im Römer 12 heisst es, unser Leben wird sich dann ändern, wenn wir unser Denken verändern. Und ich glaube, das gilt für diesen Satz hier extrem fest. Ich bin überzeugt, wenn unser Denken jeden Tag, in den guten Tagen, in den schwierigen Tagen, in den super Situationen, dann, wenn wir die schwierigen Sachen vor uns haben, immer unser Denken davon geprägt ist, hier ist der Jünger, den Jesus lieb hat, dann wird sich unser Leben wirklich verändern. Wir müssen das nicht nur glauben oder wissen, sondern glauben. Und das ist mein Anliegen für heute. Ich habe jetzt eine halbe Stunde lang geredet über einen einzigen Satz, über das hier. Das hätte man doch auch in 2 Minuten abhandeln können. Ja, für den Kopf schon. Nein, für das Herz nicht. Ich glaube, für das Herz braucht man ein ganzes Leben lang. Und ich hoffe, das halbe Stündchen, das ich jetzt beschäftigt habe mit meinen Gedanken, hat dazu gedient, euch zu motivieren, euch zu gewinnen, dass ihr nicht locker lässt, bis dieser Satz Teil von eurem Herz wird. Und nicht nur dann, wenn ihr euch gut fühlt, sondern auch dann, wenn es mühsam geht, dann, wenn eure Herkunft nicht Mühe macht, wenn eure Leistung nicht stimmt, wenn euch eure gute Stellung verloren geht oder sie gar nie gehabt hat oder was auch immer. Auch dann gilt der Satz, auch dann soll ihr euch durchtragen. Und nachher, schliesslich, wenn ihr dann wirklich durch seid, oder ihr könnt sogar schon vorher anfangen, dann fahr weiter und denk in der gleichen Weise über jeden von deinen Mitmenschen. Mein Ehepartner, der Jesus lieb hat. Mein Kind, der Jesus lieb hat. Mein Chef, der Jesus lieb hat. Ich klammer oder mühsam. Gott bietet für unser Leben und für unser Denken ein Fundament, ein Etikett, das trägt. Nimm es und bau drauf. Amen.